Der Rasenfunk. Kurzpass. Premier League, what's up? Das fragen wir heute wieder mal, und zwar den freien Journalisten Hendrik Buchheister, blicken mit ihm auf die englische Liga, jetzt hier in diesem Rasenfunk-Kurzpass Nummer 96. Hendrik, sei mir sehr gegrüßt, schön, dass du mal wieder mit dabei bist.
Ja, hallo Max, hallo liebe Hörer, freut mich, dass es klappt.
Ja, mich auch, denn du bist ein ausgewiesener Experte der Premier League, lebst drüben auf der Insel, hast einen genauen Blick darauf, verfolgst das Ganze in deiner Tätigkeit als freier Journalist, und da würde mich jetzt einfach interessieren, wir haben zuletzt vor 4 Wochen rübergeguckt nach England. Was sind denn gerade so die aktuell wichtigen Themen in der Premier League?
Ja, also das aktuell sicher größte Thema ist Manchester United und die doch allumfassende Krise dort, also natürlich das Sportliche mit dem schlechtesten Start in der Liga seit 29 Jahren. Also in den ersten 7 Spielen gab es schon 3 Niederlagen, jetzt zuletzt gegen West Ham. Auch ziemlich dramatische Leistung dort. Dem Aus im Ligapokal schon gegen Frank Lampard's Derby County und in der Champions League dann zuletzt auch nur ein ziemlich müdes 0-0 gegen Valencia. Und natürlich den ständigen Streitereien, die José Mourinho anfängt mit eigentlich allem und jedem, also sei es mit seinem Vizepräsidenten Ed Woodward oder mit eigentlich seiner mehr oder weniger ganzen Mannschaft, allen voran natürlich Paul Pogba. Zuletzt, ganz lustig, hat es dann auch mit der Polizei in Manchester angelegt, nachdem gegen Valencia der Mannschaftsbus zu spät am Stadion ankam.
Weil es keine Eskorte gab. Gibt es ja auch nicht, weil es keine Eskorte gab. Was sind denn das für Zustände?
Ja. Wurde dann hinterher auch gefragt, was war denn da los? Und hat dann so sehr in dieses Bild gepasst, was man halt gerade von Mourinho hat, dass er halt einfach die Schuld und die Verantwortung eigentlich immer bei anderen sucht, ist er dann direkt mal auf die Polizei losgegangen, die dann am Tag danach meinte, nee, das war aber alles so abgesprochen. Also passt so ein bisschen ins Bild. Und ja, Manchester United und Mourinho ist gerade hier so das große Thema und natürlich die Frage, wie lange ist Mourinho noch macht bei United, weil so seine, wie er sich im Moment gibt und wie die Mannschaft auftritt, hat schon so wieder diese Züge von diesem typischen Third-Season-Syndrome, also was es ja auch bei Real Madrid und bei Chelsea gab, dass er in der jeweils dritten Saison dort sich mit allen anlegt, dass es sportlich bergab geht und man eigentlich nur darauf wartet, wann das Ganze ein Ende findet.
Ja.
Ja, und das ist gerade so, das große Thema, wobei aber auch ganz interessant, so richtig viel gar nicht darauf hindeutet, dass er jetzt direkt vor dem Ausstehen könnte, weil der Verein ihn noch mehr oder weniger Rückendeckung gibt, Mourinho selbst auch offenbar keine Anstalten macht, von sich aus zurückzutreten. Also es hat zuletzt eher so ein bisschen den Eindruck gemacht, als würde er auf seine Entlassung hinarbeiten oder die provozieren. Aber das Problem bei Manchester United ist, das sind wir dann in dem größeren Zusammenhang, oder dieses Thema muss man im größeren Zusammenhang sehen, dass eigentlich seit dem Weggang von Sir Alex Ferguson
vor
5 Jahren diesem Club so eine Richtung fehlt. Also was für einen Fußball möchte man spielen, mit was für einer Art von Trainer und was für Spielern. Und Ed Woodward, dieser Vizepräsident, ist auch kein Fußballfachmann ist, sondern ein Finanzfachmann, also ein Marketingmensch, dessen Aufgabe ist es, Geld mit diesem Verein zu verdienen, und das klappt halt wunderbar. Und das Sportliche, hat man so ein bisschen den Eindruck, ist da erstmal zweitrangig. Und deswegen ist da noch gar nicht so die, zumindest ist das jetzt so der aktuelle Stand, noch gar nicht so die Bestrebungen, Mourinho dort auszutauschen.
Was ja schon wirklich komisch ist. Also gerade im Kontrast zum anderen Verein aus Manchester, der eigentlich alles an seiner sportlichen Neuausrichtung ausgerichtet hat. Und klar, da kommt dann auch ganz viel Marketing mit dazu. Aber erst ging es darum, wir holen uns Guardiola und etablieren einen komplett neuen Stil und bauen den ganzen Verein auch in seinen Strukturen um. Bei Manchester United wirkt das eher so, als würden da ein paar Dinge brach liegen, zerfallen. Was ist denn das sportlich gesehen gerade für einen Fußball, den man sieht? Weil hier in Deutschland bekommt man vor allem mit, Mourinho hat wieder den Journalisten angepumpt und Mourinho hat das über Pogba gesagt und Pogba hat dieses Foto hier auf Instagram hochgeladen, aber er hatte kein WLAN und deswegen war es gar nicht, als sie ausgeschieden waren. Also immer diese Nebendinge, aber übers Sportliche erfährt man gar nicht so viel.
Was übrigens lustigerweise jeder Journalist, der schon mal im Old Trafford versucht hat, was übers WLAN zu verschicken, nachvollziehen konnte, diese Erklärung von Pogba.
Tja, da hätte man ja auch mal nachfragen können. Also für die Hörerinnen und Hörer, es ging darum, dass er sich mit einem Mitspieler in einem kurzen, ich glaube, Video auf Instagram sehr positiv und gefreut hat während des Spiels gegen Derby County. Genau. Und das Video wurde hochgeladen, nachdem man ausgeschieden war im Elfmeterschießen. Das war natürlich ungünstig, aber er sagte danach, nein, ja, Moment mal, ich habe das aber in der Halbzeit, glaube ich, aufgenommen.
Genau, und am Tag danach gab es dann diesen, das hat wahrscheinlich auch in Deutschland jeder gesehen, diesen Videoschnipsel vom Training, wo Mourinho Pogba sehr kalt auflaufen lässt. Mhm. Passenderweise in den, ich glaube, den einzigen 15 Minuten in diesem Monat, in dem Kameras beim Training zugelassen waren. Also wer da an eine zufällige Fügung glaubt, das ist noch ein bisschen naiv. Also das war schon klar von, Mourinho. Das war eine klare Machtdemonstration, diese Geschichte beim Training. Aber auf deine Frage zurück, was man für einen Fußball sieht, das ist natürlich schon dieser typische Mourinho-Fußball, der jetzt nicht auf Angriff und Spektakel ausgelegt ist, sondern immer noch sehr defensiv angelegt und eher reaktiv. Mhm. Und das Ganze mittlerweile aber, das war gegen West Ham sehr auffällig, sehr unmotiviert, sehr statisch, ohne den nötigen Zug. Und man hat halt irgendwie das Gefühl, dass die Spieler man kann jetzt nicht sagen, dass die Spieler den Eindruck vermitteln, sie würden für den Trainer spielen. Also das ist im Moment sehr, sehr saftloser Fußball. Und wenn diese Haltung auf den Mourinho-Fußball trifft, dann ist das Ganze halt irgendwie so eine doch sehr, sehr triste Mischung. Mhm.
Ja, das ist, als würde, ich weiß nicht, irgendwie eine Steuererklärung, die man machen muss, auf einen Regentag fallen. Ja, wobei, das würde ja eigentlich fast noch passen. Nee, draußen ist wunderbares Wetter und man
das
muss drin sitzen.
Genau. Das ist ein schöner Vergleich, genau. Und das ist so der Fußballmoment, den man sieht. Und was halt auffällt, ist, dass überhaupt auch in diesem Fußball überhaupt keine Idee und keine Richtung zu erkennen ist. Also bei Mourinhos Vorgängern, bei Van Gaal zum Beispiel, das war auch nicht unterhaltsam und das war im Endeffekt nicht erfolgreich, aber da war zumindest ein Plan zu erkennen, was er vorhatte, was er für den Fußball spielen wollte. Das ist bei Mourinho halt gar nicht zu erkennen. Und dazu passt, dass das Ganze dann mit ständig wechselndem Personal stattfindet und er keine Personalentscheidung trifft, wo sich die Leute hier wirklich an den Kopf fassen. Mhm. Also gegen West Ham zum Beispiel hat er eine Dreierkette in der Abwehr aufgestellt, oder eine Dreier-Innenverteidigung aufgestellt mit dem Schotten Scott McTominay, ist eigentlich ein defensiver Mittelfeldspieler, hat diese Position noch nie gespielt. Der stand dann plötzlich gegen West Ham in der Abwehr und das Ganze ging natürlich furchtbar schief. Mhm. Und während Eric Bailly, ein Spieler, den Mourinho geholt hat, auf der Bank saß. Und das wurde hier als klares Statement von Mourinho auch gegen Woodward und gegen den Verein gedeutet. Und im Sinne, ihr habt mir nicht das Geld für die Spieler gegeben, die ich im Sommer haben wollte, vor allem Innenverteidiger. Und jetzt seht ihr, was ihr davon habt.
Was ich aber einen interessanten Punkt finde, da haben wir auch schon in der ersten Kurzpassfolge zur Premier League kurz drüber gesprochen. Wo würdest du denn den Kader von der Stärke her einordnen in England? Denn es ist nicht mehr so wie früher, dass man sich den Kader von Manchester United ansieht und sich denkt, ja gut, das ist definitiv Platz 1 oder Platz 2 von der Stärke her in England.
Nee, definitiv nicht. Aber ich finde auch dieses Lamentieren von Mourinho, dass der Kader halt eben nicht stark genug ist, finde ich auch zu einfach. Also der Kader liegt sicher hinter Liverpool und hinter City. Mhm. Und in der ersten Elf auch, würde ich sagen, hinter Tottenham und wahrscheinlich hinter Chelsea. Aber ich finde, es ist immer noch, du hast vorne Sanchez, Lukaku und dann Rashford. Das ist schon immer noch sehr, sehr ordentlich. Du hast im Mittelfeld einen Pogba, der halt einfach nicht das spielt, was er spielen könnte. Du hast dann Matic, der jetzt sicherlich kein Spektakelfußballer ist, aber einfach sehr solide, eine sehr, sehr gute Übersicht. Du hast Fellaini, der immer noch so eine Geheimwaffe ist, allein durch seine Kopfballstärke. Du hast den im Moment wahrscheinlich besten Torwart der Welt, zumindest was das klassische Torwartspiel erstmal angeht, also das Bälle abwehren, da führt Andrea im Moment einen Weg vorbei. Mhm. Ja, und ich finde, wenn Mourinho halt immer meckert, dass er keine Abwehrspieler hat, also er hat Abwehrspieler, hat Lindelöf, den er selbst geholt hat für viel Geld, er hat Bailly, den er ebenfalls selbst geholt hat für viel Geld. Das ist schon ordentlich. So, die Schwäche sind sicher die Außenverteidiger, wo immer noch Valencia und Young spielen, also eigentlich ungeschulte Flügelstürmer. Hat jetzt zuletzt öfter Luke Shaw gespielt, der das schon ganz ordentlich macht, und Die haben einen jungen Portugiesen geholt, Damien Delo, heißt der. Mhm. Also, was ich sagen will, dieser Kader ist nicht so schlecht, wie Mourinho ihn aussehen lässt. Also mit diesem Kader kann man schon, wenn nicht um die Meisterschaft, zumindest um die Plätze 2 bis 3 mitspielen. Und das sollte auch der Anspruch sein. Und das zeigt so ein bisschen so dieses Grundproblem von Mourinho, dass er einfach nicht das aus der Mannschaft holt, was aus der Mannschaft rauszuholen wäre. Also wenn man, oder dieser Vergleich wird oft angestellt, was zum Beispiel jemand wie Guardiola mit Spielern wie Lindelöf oder Bailly zum Beispiel anstellen würde, das wäre definitiv mehr als das Mourinho-Moment macht. Und wenn du dir anschaust, bei Liverpool, die Außenverteidiger sind Andrew Robertson und Trent Alexander-Arnold. Also das sind auch keine Spieler, wo man irgendwie vor einem Jahr gesagt hätte, mit denen ziehst du ein Champions-League-Finale ein. Also es kommt auch immer darauf an, was du daraus machst. Und das ist bei United einfach sehr, sehr wenig.
Ach, ich könnte mit dir noch ewig über United sprechen, weil gerade ja die jüngere Vergangenheit da höchst interessant ist. Aber wir wollen ja auch noch über die anderen Mannschaften spielen. Jetzt hast du mit City und Liverpool gleich auch die beiden genannt, die am Wochenende aufeinandertreffen. Ist das jetzt gerade so aktuell jetzt in dieser Woche auch dann das wichtigste Thema vermutlich?
Also bis gestern Abend war natürlich die Champions League das wichtigste Thema, aber jetzt denke ich mal, wird natürlich alles auf dieses Spiel umschwenken, weil es einfach das Topspiel ist. Also nachdem wir ja letztes Wochenende schon das Topspiel der Verfolger hatten, Chelsea gegen Liverpool, ist jetzt das Spiel, in dem Liverpool halt wirklich zeigen kann und auch muss, wie ernst die Ambitionen auf den Titel sind und ob man es halt wirklich schafft, mit City mitzuhalten, auch über die Saison.
Ja, also bisher hält man ja genau Schritt. Also 6 Siege, genau. Ein Unentschieden. Beide haben jeweils nur 3 Gegentore gefangen, aber City deutlich mehr Tore geschossen. 21 Tore. Ich habe auch nochmal in die Statistiken geguckt. City hatte jetzt bis jetzt in den 7 Spielen durchschnittlich 24 Schüsse aus gegnerischer Tor. Das ist ein unglaublich hoher Wert. Zum Vergleich dazu, die Bayern sind bei 18 Schüssen pro Tor, also 6 Schüsse nochmal mehr. Das ist schon nochmal ein Unterschied in der Offensivkraft.
Ja, ist es definitiv, zumal bei Liverpool es mit der Offensivkraft gerade ein bisschen schwierig ist, weil Salah einfach noch nicht so in Form ist. Mané ist im Moment noch der Beste von den dreien da vorne. Und jetzt Liverpool zum Beispiel gegen Neapel dann keinen einzigen echten Torschuss hatte.
Ja, das war tatsächlich die schwächste Leistung von Liverpool, die ich seit ganz langem gesehen habe.
Ja, also sagen auch die Leute, die dort näher dran waren gestern bei dem Spiel, dass das eigentlich eine der schlechtesten Leistungen unter Klopp war. Und Klopp selbst hat ja auch gesagt, also wenn der Torwart der stärkste Spieler ist, hast du halt ein Problem. Und das wird ganz interessant zu sehen sein, wie Liverpool da reagiert, weil das Programm, was sie im Moment haben, natürlich schon sehr, sehr anspruchsvoll ist mit den Spielen zuerst gegen PSG. Ja, dann gab es ein Ligaspiel gegen Southampton, aber dann gab es Chelsea im Ligapokal, Chelsea in der Liga, dann in Neapel und jetzt gegen Manchester City. Also da war vorher abzusehen, dass das die Spiele sein werden, an denen sich zeigt, in welche Richtung das für Klopps Mannschaft gehen kann und ob sie halt wirklich diesen Ansprüchen gerecht werden kann. Und da fällt das Fazit bislang halt so gemischt aus, würde ich sagen. Also PSG natürlich geschlagen und auch beeindruckend. Aber im Ligapokal gegen Chelsea ausgeschieden, dann in der Liga wurde dieses 1-1, später 1-1 durch Distalic natürlich als Erfolg verbucht.
Aber fiel natürlich auch erst in letzter Sekunde.
Aber genau, und natürlich auch als Erfolg für das, was man halt so Momentum nennt, natürlich. Dass man das einfach behält, dass man sieht, man kann auch irgendwie in letzter Sekunde noch zurückschlagen, also ist sicher für die Moral eine gute Sache, aber im Endeffekt haben sie halt auch so einen Punkt abgegeben und nur sehr knapp dann einen mitgenommen und jetzt gegen City, das wird schon spannend zu sehen sein, also ich freue mich drauf.
Ja, kann man sich definitiv drauf freuen. Ich habe in dieser Woche einen Podcast gehört, in dem das Wirken Pep Guardiolas in der Premier League besprochen wurde. Der war für mich überraschend negativ. Das hörte sich fast an, als ob niemand mit seinem Fußball auf der Insel etwas anfangen könne. Wenn ich mir jetzt aber allein die Dominanz Citys jetzt schon wieder in der Liga angucke, 21-3 Tore, eben die zitierten Statistiken. Ich könnte jetzt eigentlich jede Statistik zitieren. Sie wäre immer beeindruckend. Man hat den meisten Ballbesitz, 67%. Man hat eine Passquote von 90% durchschnittlich. Also wir sehen da einfach, Pep Guardiola wiederholt jetzt an Station 3, was er auch schon bei Barcelona und Bayern umgesetzt hat. Wie würdest du denn seine Wahrnehmung in England beschreiben? Ist er der Haaland oder ist er der Alien, der langweiligen Kombinationsfußball spielen lässt? Wo liegt's?
Ja, vielleicht ist es so eine Mischform aus Haaland und Alien. Also geht ja, kann man ja vielleicht beides zusammenbringen. Also als er ankam, wurde er natürlich mit dieser üblichen Skepsis begegnet, dass man auf der Insel im Mutterland, wo alles über körperliche Härte geht, mit dem Fußball, den er spielt, halt nicht bestehen kann. Und die erste Saison hat das dann auch nahegelegt zur Zufriedenheit der zur Zufriedenheit großer Teile der britischen Presse. Ja. Aber in der zweiten Saison, und das war auch, ich weiß nicht, ob du diese City-Doku auf Amazon, die man angeschaut hast, aber das war so ein bisschen
leicht. Ich habe es ehrlich gesagt nicht durchgehalten, weil es einfach so, so glatt poliert war und dann dachte ich, ist mir meine Zeit zu schade. Also eine Folge habe ich gesehen.
Das ist nachvollziehbar. Aber da war ja so ein bisschen die Leitfrage, schafft er es mit seiner Art von Fußball halt auch England zu erobern, und das hat er halt geschafft.
Der erste Eroberer seit 1066, was?
Ja, so ungefähr. Naja, und das hat er halt auch geschafft, und das war ja auch sein klar formulierter Anspruch, dass er eben von seiner Spielweise nicht zurückweichen wird, sondern das halt genauso versucht, wie er es halt auch in Barcelona und bei Bayern gemacht hat. Und das ist letzte Saison gelungen, und es sieht danach aus, als würde das diese Saison wieder gelingen. Trotzdem ist natürlich der Fußball, der City spielt, oder trotzdem sind natürlich im Moment Liverpool und auch Chelsea die deutlich interessanter anzuschauenden und auch spektakuläreren Mannschaften.
Weil sie nicht so dominant sind, oder woran liegt das?
Weil dort, ja, bei City ist einfach sehr, sehr dominant. Da spielt der Gegner im Grunde keine Rolle, und es ist schon immer sehr voraussehbar, was da passiert. Also einfach, weil es natürlich auch so perfekt gespielt ist. Also sie haben halt irgendwie, spielen den Ball von hinten raus, passen dann irgendwie Kurzpässe im Mittelfeld, und dann kommt irgendwann, das hat man jetzt gegen Hoffenheim auch wieder gesehen, der vertikale Ball von Silva zum Beispiel, der eine ganz wichtige Rolle spielt und das eine Rolle auch immer so ein bisschen unterschätzt wird, glaube ich. Dann auf die Außen, also zunehmend auch wieder Sané, der einen schwierigen Start hat, der jetzt immer besser in Form kommt. Und dann Pass in die Mitte und Tor. Also das ist ja so dieses typische City-Tor. So ja. Ball von außen zurückgespielt in die Mitte und eingeschoben. Und das ist halt irgendwie sehr, also das funktioniert und es ist halt wahnsinnig gut gespielt, aber es ist jetzt so als rein neutraler Zuschauer, ja, es ist halt sehr vorhersehbar und nicht besonders spannend. Also da gucke ich mir dann irgendwie Liverpool, wo du weißt, da kracht es halt, oder da schießt dann Sturridge mal einen aus 20 Metern in den Winkel. Das ist halt einfach, das schaut man sich dann halt lieber an.
Also aber das Überraschungsmoment fehlt einfach.
Ja, ich finde schon. Also was natürlich ein Kompliment für Guardiola ist, weil es halt irgendwie schafft, so den Zufall immer mehr zu eliminieren in dem Spiel und es einfach immer, Fußball einfach noch immer mehr nach Plan wirkt und dieser Plan auch funktioniert.
Das heißt, man steht ihm dann schon vermehrt eher kritisch gegenüber.
Ich würde nicht sagen kritisch, aber ich würde schon sagen, dass die Leute sich von anderer Art Fußball besser unterhalten fühlen. So, aber natürlich ist Guardiola mit den Erfolgen, die er hat, und einfach diesen perfekten Fußball, den er spielt, ist halt irgendwie unangreifbar. Also man kann ihm halt schwer vorwerfen, dass der Fußball, den er spielt, einfach so gut ist, dass
er immer gewinnt. Ja.
Genau.
Aber wie kann denn ein Fußball von Chelsea spektakulärer sein, wenn ein Jorginho im Spiel gegen West Ham beim 0:0 180 Pässe spielt?
Ja, das ist... Das Spiel fällt so ein bisschen raus, das stimmt, aber so gerade dieses Spiel jetzt gegen Liverpool, das war schon wahnsinnig spektakulär, einfach weil beide Mannschaften ein enorm hohes Tempo gegangen sind, weil beide Mannschaften enorm stark von hinten raus gespielt haben, weil beide Mannschaften den Abschluss gesucht haben, und auch da, also wenn wir so über das typische City-Tor sprechen, jetzt gerade gab es bei diesem Spiel gegen Liverpool, also typisches Sarri-Tor zu sehen, dass man den Ball im Mittelfeld behauptet und dann vertikaler Ball von, ich glaube, Kovacic war es, auf Hazard, und der findet dann die einzig mögliche Lücke, um den Ball halt irgendwie an Alisson vorbeizubringen.
Ja.
Und das ist, also das hat noch viel, also ich finde, dieser Sarri-Fußball hat noch mehr diesen Überraschungsmoment.
Und den kann man jetzt auch schon sehen nach 7 Spieltagen.
Das kann man schon sehen. Also bei Chelsea ist, die sind, das ist recht erstaunlich, wie schnell sie diesen Fußball von Sarri, der doch anders ist als er von Conte, also allein schon von der Formation, wie schnell die das umsetzen und wie gut das funktioniert. Und ich würde sagen, dass Chelsea auf jeden Fall deutlich vor dem Zeitplan ist, vor dem, was man vielleicht erwarten konnte. Und das ist auch die Haltung hier in den britischen Medien, dass das bei Chelsea wirklich erstaunlich schnell geht und erstaunlich gut funktioniert. Das liegt an den neuen Spielern, also vor allem an Jorginho, der so ein bisschen kam er mit Sarri aus Neapel und so ein bisschen diesen Sarri-Fußball auf dem Platz halt etabliert, aus dieser hängenden Sechserposition raus. Kovacic auch eine extreme Verstärkung bislang. Hazard im Moment in De Bruynes Abwesenheit der wahrscheinlich beste Spieler der Premier League. Und auch die Abwehr, also Antonio Rüdiger bislang mit einer sehr, sehr guten Saison. David Luiz zuletzt gegen Liverpool mit dem vielleicht irgendwie besten Spiel, seit er wieder bei Chelsea ist. Also das funktioniert extrem gut und auch überraschend schnell extrem gut. Ein paar Fragezeichen bleiben, das wirft Sarri selbst auch auf. Also er hat vor diesem Liverpool-Spiel ein bisschen provokant gesagt, dass Liverpool mindestens ein Jahr voraus sei. Das sah dann auf dem Platz gar nicht so aus, aber ich glaube, dass Sarri noch eine gewisse Skepsis hat gegenüber diesem Verein und auch gegenüber seinem Kader. Das hat er vielleicht auch nochmal gesagt, dass es bei Chelsea so in den letzten Jahren eigentlich nie Konstanz gab, dass nach einer Saison, wo du Meister warst, du plötzlich fast abgestiegen wärst oder zumindest deutlich zurückgefallen bist. Das war zweimal der Fall, also nach der letzten Mourinho-Meisterschaft, nach der Meisterschaft mit Conte, dass die Saison danach dann das alles einfach nicht mehr funktioniert hat. Und ich glaube, dass er selbst noch so eine gewisse Skepsis gegenüber diesem Kader und auch vielleicht auch diesem Verein hat und deshalb so ein bisschen auf die Bremse tritt, was so die ganz große Euphorie angeht. Ich glaube, er möchte erstmal sehen, ob das wirklich auch längerfristig funktioniert. Aber so die ersten Zeichen sind wirklich gut. Das zeigen die Ergebnisse, das zeigt der Fußball und vielleicht noch eine Anmerkung, was so ein bisschen so ein Fragezeichen ist in dieser neuen Sarri, in diesem Sarri-Fußball, ist N'Golo Kanté. Dass Sarri eine neue Rolle spielt, war ja eigentlich dieser klassische tiefere Sechser. Das macht jetzt halt Jorginho. Kanté wurde deswegen nach rechts geschoben auf so eine Achterposition.
Ja.
Und muss sich da erstmal reinfinden, also weil er eigentlich nicht so dieser Box-to-Box-Spieler ist. Da muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber wie gesagt, so insgesamt ist es bei Chelsea echt erstaunlich, erstaunlich gut. Die sind vor dem Zeitplan und kann mir halt vorstellen, dass wir jetzt so die Spitze so ein bisschen einsortieren wollen. Also City ist auch für mich diese Saison wieder klar Favorit, aber danach, denke ich mal, werden Liverpool und Chelsea einigermaßen gleich auf. Folgen. So in welchem Abstand zu City muss man nochmal sehen, aber ich glaube schon, dass Chelsea auch eine Rolle wie Liverpool spielen kann. Also das deutet uns viel darauf hin, so nach den ersten Spielen.
Das sind auch die drei Mannschaften, die bisher noch nicht verloren haben, also City und Liverpool ein Unentschieden und ansonsten 6 Siege und Chelsea 2 Unentschieden und 5 Siege, also das läuft auch wirklich sehr gut. Ich finde auch, dass der Spielplan recht Chelsea-freundlich ist, also die harten Brocken, United und dann auch City, Arsenal hat man zu einem frühen Moment bekommen in der Saison, wo noch nicht alles so lief, da würde ich gerne gleich noch kurz mit dir drüber sprechen. Das verteilt sich ganz gut über die Saison, ich glaube, da liegt wirklich viel Potenzial für Chelsea drin.
Ja, das stimmt. Und wo du gerade ansprichst, dass diese drei Mannschaften noch ungeschlagen sind, ich habe jetzt eine Statistik gelesen, das ist zum ersten Mal seit 2011 so, ist das nach 7 Spieltagen noch 3 Mannschaften ungeschlagen sind. Also das zeigt so ein bisschen, dass in dieser Saison wirklich eine stärkere Spitze gibt als noch in der letzten, wo es eigentlich keinen Titelkampf gab.
Ja. Absolut. Wenn du jetzt sagst, es gibt schon Sarri-Fußball bei Chelsea, dann frage ich dich, gibt es denn auch schon Emery-Fußball bei Arsenal, die auf Platz 5 liegen gerade?
Es wird, würde ich mal sagen. Also nicht in diesem Tempo und auch nicht so unterhaltsam anzuschauen, wie das bei Chelsea ist. Aber die Ergebnisse zuletzt sprechen dafür Arsenal. Also du hast ja gerade den Spielplan angesprochen. Der Spielplan war jetzt nicht unbedingt Arsenal-freundlich in den ersten beiden Spielen, City und Chelsea. Ja. Die Spiele wurden dann erwartungsgemäß verloren. Aber seitdem gab es 5 Siege und die jetzt 2-mal nacheinander zu 0. Das sieht von den Ergebnissen schon ordentlich aus. Einschränkend muss man allerdings sagen, dass diese Siege oftmals nicht so wahnsinnig überzeugend sind und die Spiele auch anders hätten ausgehen können. Also gegen Everton vor, ich glaube, 2 Wochen war es, war Everton klar die bessere Mannschaft. Arsenal schießt ein Abseitstor und gewinnt dann halt am Ende 2-0, glaube ich.
Wo jetzt war da der Videoschiedsrichter, Hendrik?
Ja, genau. Und jetzt am Wochenende haben sie gegen Watford gespielt. War es genauso, dass Watford eigentlich eine sehr, sehr starke Partie gemacht hat, sehr, sehr gute Chancen hatte. Die Chancen nicht genutzt hat, was auch an Bernd Leno lag, der zum ersten Mal gespielt hat. Können wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen. Mhm. Und dann am Ende ist es ein Eigentor, was Arsenal dann auf Kurs bringt und am Ende noch ein Özil-Treffer. Von daher täuschen die Ergebnisse so ein bisschen darüber weg, wie der Fußball ist, weil das ist noch nicht überzeugend, noch nicht komplett überzeugend bei Arsenal, aber ich glaube, dass dieser Umbruch, den man bei Arsenal versucht, ja auch eher so eine, dass das eher so eine stille Revolution ist. Also sie haben natürlich einen neuen Trainer nach mehr als 2 Jahrzehnten Wenger, der auch für einen gewissen Spielstil steht. Aber Arsenal hat ja zum Beispiel auf dem Transfermarkt jetzt nicht, die haben jetzt nicht die halbe Mannschaft ausgetauscht, sondern die haben halt 3-4 Transfers getätigt, wo jetzt auch niemand komplett umhaut. Und jetzt gegen Watford war Torreira auch der einzige von den neuen Spielern, der in der Startelf stand. Also Leno kam dann später rein. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass das Ziel bei Arsenal auch gar nicht so ist, dass das von jetzt auf gleich alles komplett anders sein muss, sondern dass man schon ganz gut damit leben kann, wenn dieser Umbruch und diese Einstellung auf einen neuen Trainer, wenn das ein bisschen dauert und solange die Ergebnisse halt gut sind und sind sie halt im Moment, ist das dann auch okay.
Ja, dann lass mal noch kurz über Bernd Leno sprechen. Peter Cech hat sich verletzt am Oberschenkel, seitdem ist Leno fix im Kasten. Wie macht er sich denn?
Genau, also das war jetzt am Wochenende gegen Watford das erste Spiel. Cech raus in der, ich glaube, ersten Halbzeit war es noch, Leno rein. Und hat ein richtig starkes Spiel gemacht. Also hat 2 richtig gute Paraden gemacht, hat auch mit dem Fuß sicher gewirkt, war hinterher auch zufrieden und hat jetzt erstmal seine Chance. Also Cech heißt es, ist jetzt 3 Wochen bis zu einem Monat raus. Also und die Zeit hat jetzt Leno erstmal und das könnte halt der nächste Schritt in dieser stillen Emery-Revolution sein. Also das, man fragt sich ja schon, warum man mehr als 20 Millionen für einen Torwart ausgibt, wenn man auf der Bank sitzt. Zumal, wenn der Plan ist, diesen von hinten rauszuspielen und einen mitspielenden Torwart zu haben und von hinten aufzubauen, das kann Cech halt nicht. Das hat man in den ersten Spielen gesehen, wo er sich irgendwie die Bälle, ich glaube gegen City, gleich am Anfang hat er den Ball sich fast direkt ins eigene Tor geschoben. Gab Szenen, wo er den Ball direkt zum Gegner gespielt hat. Also Cech ist einfach kein Torwart, der dieses von hinten herausspielen beherrscht. Das kann halt Leno viel besser. Und deswegen hat man sich schon so ein bisschen gefragt, wann kommt denn der Leno jetzt mal, wann spielt er denn endlich? Und jetzt ist es halt eher durch ein Missgeschick oder einfach durch die Verletzung von Cech dazu gekommen, dass er jetzt mal spielt. Und er hat das erste Spiel gut gemacht, er spielt jetzt erstmal. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er dann danach auch im Tor bleibt. Ich kann natürlich auch verstehen, dass man Cech, der einfach enorm verdienstvoller Spieler ist, sich nichts hat zu Schulden kommen lassen und enorm loyaler Spieler, dass man den nicht einfach so absägt. Ist auch klar, aber dieser Wechsel im Tor, der musste irgendwann kommen und ja, möglicherweise ist es das jetzt.
Mhm. Wer sehen möchte, was Bernd Leno am Ball kann, der kann auch mal gerade gucken, was Leverkusen jetzt unter Lukas Radetzky macht. Das ist eine ganz andere Art und Weise des Spielaufbaus und da gibt es auch durchaus mal den ein oder anderen Pass und Abstoß ins Seiten aus. Also da fehlt Leverkusen ein bisschen was Arsenal jetzt im Spiel hat. Mal sehen, ob er sich durchsetzen kann. Wir Deutschen Zuschauer und Fußballfans haben ja immer noch ein bisschen den Blick auf Huddersfield. Da sieht es jetzt in dieser Saison viel schlechter aus als in der letzten. Aktuell letzter Platz mit nur 2 Punkten. Wie macht sich denn das Team von David Wagner?
Ja, schwierig. Also es war abzusehen, dass diese zweite Saison natürlich deutlich schwieriger wird. als
die erste. Immer die schwerste, genau. Mhm.
Immer die schwerste, was allein schon daran liegt, dass, dass die Mannschaften, die aufgestiegen sind, jetzt keine klassischen Aufsteiger sind. Also können wir vielleicht auch drüber reden, Fulham und gerade Wolves sehr ambitioniert. Also da war klar, dass die wahrscheinlich nicht direkt gegen den Abstieg spielen und dass die nicht direkt hinter, also dass die sich vielleicht sogar eher vor Huddersfield einordnen. Von daher Huddersfield schon mit einer schwierigen Ausgangslage. Und ja, das Spiel ist natürlich immer noch das Gleiche, was man so aus der letzten Saison kennt. Und das Problem ist einfach, die treffen das Tor nicht. Also die haben in dieser Saison noch kein Heimtor geschossen. Ich glaube auch insgesamt erst 3 Treffer erzielt, waren in der letzten Saison die Mannschaft mit den wenigsten Toren zusammen mit West Brom, dem Tabellenletzten. Also dieses Problem hatten sie in letzter Saison schon. Und das hat sich in die neue Saison mit übertragen. So, die Stimmung dort ist immer noch gut. Also ich war jetzt am Wochenende beim Spiel gegen Spurs. Die Leute stehen immer noch hinter der Mannschaft. Es ist laut im Stadion. Die Leute feiern die Mannschaft, auch wenn dort verloren wird. Und David Wagner sagt auch selbst, der macht sich überhaupt keine Gedanken, weil der Fußball ist gut und kann man ihm auch ein Stück weit zustimmen, weil zum Beispiel jetzt gegen Spurs am Wochenende haben sie gut mitgespielt, hatten ganz ordentliche Chancen, hätten auch ein oder andere Tor machen können, aber machen sie halt nicht. Und ich fand, in der letzten Saison war Huddersfields Stärke eigentlich immer, dass sie also auch da hatten sie mal so Phasen, wo sie mal irgendwie 5 Spiele nicht gewonnen haben oder wo es mal eine längere Niederlagenserie gab, wie das zu erwarten ist bei einem Aufsteiger. Aber dann haben sie es halt immer geschafft, wenn es dann wirklich eng wurde und wenn sie wirklich einen Sieg brauchten, haben sie dann auch mal wieder eingeholt. Also die wirklich wichtigen Spiele haben sie dann immer gewonnen und das gelingt ihnen bislang halt noch nicht. Und sie haben halt auch schon so gegen Cardiff gespielt und gegen Burnley, wo man sagen würde, ja, wenn man in der Liga bleiben will, gegen solche Mannschaften müsste man halt mal gewinnen. Das klappt da bislang noch nicht.
Andererseits sind es auch nur 3 Punkte auf den Nicht-Abstiegsrang. Also genau, dadurch, dass die Spitze gerade so stark ist, das, was du vorhin angesprochen hast, merkt man auch, dass das Ende der Tabelle sehr eng noch beieinander ist, weil sie sind sich alle darin einig, dass sie gar nicht oder erst einmal gewonnen haben, die letzten 6.
Ja, genau. Also von daher ist natürlich, und ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen Wagners Gelassenheit. Da ist natürlich noch nichts verloren. So, und wenn du jetzt irgendwie mal ein Spiel gewinnst, dann stehst du plötzlich schon wieder über dem Strich. Von daher glaube ich, ist Huddersfield da auch gut beraten, nicht in Panik zu verfallen, weil die halt wissen, dass jede Saison in der Premier League eigentlich mehr ist, was man erwarten kann.
Ja.
Aber natürlich müssen irgendwann die Punkte her. So, und ich glaube, mit jedem Spiel, was halt so läuft, wie jetzt zum Beispiel das gegen Tottenham, wo sie halt gut mitspielen, wo sie Chancen haben, wo sie dann aber schon wieder nicht treffen, bis sie dann verlieren, ist natürlich irgendwann das Risiko, dass die Spieler dann auch irgendwann resignieren, weil sie halt sehen, das reicht dann halt doch nicht. Von daher glaube ich, ist es schon extrem wichtig, dass das Huddersfield jetzt nächstes Mal Spiel gewinnen.
Mhm. Gut, wir werden es verfolgen. Als letztes würde mich noch interessieren, was sind denn gerade so für dich, wenn wir haben jetzt wieder mal so über die klassischen Mannschaften gesprochen. Gibt es noch irgendwelche Außenseiter, die dich überraschen? Oder muss ich mir Spiele von bestimmten Mannschaften unbedingt angucken? Ich habe zum Beispiel gesehen, Crystal Palace ist auf Platz 2 der gewonnenen Dribblings pro Partie. Kann ich mir jetzt als Außenstehender überhaupt nicht erklären, warum. Aber wen gibt es da, den du noch irgendwie erwähnenswert findest?
Ja, also erwähnenswert finde ich, ich würde noch 2 Sachen in die Runde schmeißen. Zum einen die schon angesprochenen Wolves, über die ihr, glaube ich, in der letzten Folge schon mal gesprochen hattet, die ja mit den guten Kontakten zu Ronaldo Berater Mendes sich eine Mannschaft zusammengestellt haben mit einem sehr starken portugiesischen Einfluss, mit einem portugiesischen Trainer, Espírito Santo, und Spielern wie Moutinho oder Neves. Die für einen Aufsteiger sehr ambitioniert sind, auch sehr ambitionierten, offensiven, schnellen Fußball spielen und im Moment auf Platz 9 stehen und die sicherlich, dafür, dass sie ein Aufsteiger sind, nicht nur das Ziel haben, die Klasse zu halten, sondern Wolves ist auf jeden Fall ein Club, dem ich zutrauen würde, so die Rolle zu spielen, wie es Burnley in der vergangenen Saison gemacht hat.
Ah, okay.
Diesen 7. Platz oder um diesen 7. Platz zu spielen, der ja in der Premier League immer so ein bisschen der ist, der so allen anderen Mannschaften offen steht, die jetzt nicht zu den Top 6 gehören. Also die Top 6 sind immer ziemlich zementiert, bekannterweise. Und der 7. Platz ist dann so der, wo man dann mal mit einer überraschenden Saison landen kann. Und das, um diesen Platz, glaube ich, werden Wolves auf jeden Fall mitspielen.
Müssen sie aber noch ein bisschen am Zielwasser schrauben, oder? Ich sehe sie bei den Schüssen pro Spiel auf Platz 4 hinter City, Chelsea und Liverpool. Aber bei den Toren, als du gerade gesagt hast, sie spielen einen offensiven, tollen Fußball, wollte ich schon einwerfen, ja, aber nur 8-6 Tore nach 7 Spieltagen. Das klingt jetzt gar nicht so, das klingt eher nach Schalke als nach City. Sorry, ja, alle Schalke-Fans.
Ja, aber das finde ich, also allein schon als Aufsteiger so mit dieser Haltung in die Liga zu gehen, wir stellen uns jetzt nicht hinten rein und das warten stimmt. auf Konter, sondern wir spielen mit und versuchen das Spiel selbst zu gestalten und die Spieler zu haben sie. Das finde ich halt schon bemerkenswert. So dieses Modell, was dahinter steht, kann man natürlich kritisch sehen. Die Liga hat sich damit mal befasst, mit diesen Kontakten zu Mendes, hat festgestellt, gibt es kein Problem. Aber natürlich kann man das kritisch sehen und ich glaube, in Deutschland würde so ein Verein auch oder so ein Modell auch deutlich kritischer gesehen werden als hier, wo man solchen, ich würde mal sagen, innovativen Ansätzen sehr, sehr offen gegenübersteht. Und das zweite Team, das ich gerne erwähnen würde, weil man es so gar nicht erwartet, ist West Ham,
ja.
die ersten 4 Spiele verloren haben und jetzt aber zuletzt 3-mal ungeschlagen und unter anderem Everton und zuletzt auch Manchester United geschlagen haben. Mhm. Und die haben eine wirklich spannende Mannschaft. Also mit Philippe Andersen, der ein sensationelles Tor gemacht hat gegen Manchester United mit der Hacke. Mit Jarmolenko, den man ja noch aus Dortmunder Tagen kennt. Mhm. Und auch Arnautovic, der es wirklich so ein bisschen geschafft hat, wie es aussieht. Also das ist so die Angriffsreihe. Und mit Arnautovic, der es so ein bisschen geschafft hat, sich irgendwie auf den Fußball zu konzentrieren und wirklich zu sehen, worauf es bei so einer Profikarriere ankommt. Wir erinnern uns an seine Bremer Tage, ihm immer so ein bisschen schwierig gefallen ist.
Ja.
Aber Arnautovic, ein absolut wichtiger Spieler, schon 4 Tore geschossen, ist wahnsinnig stark, wenn es darum geht, den Ball abzuschirmen und sich gegen Gegenspieler durchzusetzen. Strahlt auch ein wahnsinniges Selbstvertrauen, also das ist eine total spannende Entwicklung, dazu eine sehr, sehr solide Defensive mit Fabianski im Tor, den sie geholt haben, mit einer guten Innenverteidigung, die auch neu ist. Und das ist nach diesem schwachen Start, nach diesem Chaos, was es auch in der letzten Saison bei West Ham gab, ist das im Moment zumindest mit den letzten 3 Spielen eine absolut positive und auch sehr überraschende Entwicklung. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, ein Auge drauf zu haben.
Absolut. Was für ein Kader, hast du schon genannt, aber dann hast du noch Sabaleta hinten drin, Rhys Oxford und vorne, die gerade noch gar nicht so die große Rolle spielen, Chicharito und noch nicht eingesetzt, weil verletzt, aber Andy Carroll, da hast du ja auch noch so ein richtiges Tier. Also und 20 gelbe Karten in 7 Spielen, damit unangefochten Tabellenführer in der...
Da wird dann so ein bisschen das alte West Ham auch gewahrt, was da verloren gegangen ist durch dieses raue West Ham, was da verloren gegangen ist durch diesen Umzug ins Olympiastadion.
Ja.
Genau, und auch ein sehr spannendes Talent, Declan Rice, 19 Jahre alt, auf den man auf jeden Fall auch ein Auge haben sollte.
Ach Mensch, schön. Das macht einem immer wieder Lust, auf die Premier League zu gucken. Danke dir, Hendrik. Das hat mir wieder großen Spaß gemacht. Und dann bin ich mal gespannt, wie es sich jetzt dann unter anderem Liverpool gegen City am Wochenende schlägt. Das ist am Sonntagabend um 17.30 Uhr dieses Spiel. Liebe Hörerinnen und Hörer, das könnte man sich eventuell in einem Second Screen noch reinziehen. Hendrik, danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Hendrik Buchheister, freier Journalist, h-Buchheister auf Twitter. Und vielen Dank auch euch für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Rasenfunk ist werbe- und sponsorenfrei, anders als die Premier League. Wie finanzieren wir uns? Über Spenden. Wie ihr das machen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de/unterstützen. Und wie immer gilt die Ansage, auch 1 oder 2 Euro im Monat reichen, wenn es genügend von euch machen. Denkt mal drüber nach, würde uns sehr freuen. Ansonsten hören wir uns im nächsten Kurzpass oder in der nächsten Schlusskonferenz. Bis dahin eine gute Zeit. Ciao.